Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Analytics-Sprechstunde. Wir haben heute, wie auch schon die letzten Male, ein Überthema. Und zwar wollen wir uns heute, auch wenn es schon Sommer ist, ein bisschen mit dem Frühjahrsputz im Google Analytics-Account beschäftigen. Wobei das Wort Frühjahrsputz auch nicht komplett passt. Es geht mehr in die Richtung, wurden häufiger schon mal gefragt, was machen wir eigentlich bei so einem Audit? Also wenn wir uns so einen Account angucken, gibt es so Dinge, auf die wir standardmäßig achten, und das wollen wir heute einfach mal durchgehen. Was sind so Dinge, worauf wir achten? Und dazu sage ich erstmal hallo Maria.
Hi Timo.
Hi. Wie geht's dir?
Alles super bei mir. Passt.
Sehr gut. Dann lass uns doch direkt ins Thema reinspringen. Was ist eigentlich so bei dir so der Anfang von einem Audit? Das heißt also, wann machst du ein Audit? Gibt es so bestimmte Fragestellungen, die eigentlich dazu führen?
Klar, also auf jeden Fall mache ich natürlich immer ein Audit, wenn ich anfange, mit einem neuen Kunden zusammenzuarbeiten, oder auch wenn jemand auf mich zukommt und sagt, so eventuell bräuchte ich Unterstützung für mein Analytics-Setup, ich weiß aber noch nicht so genau. Und genau, dann schaue ich erstmal rein, um zu sehen, also um mir so einen ersten Eindruck zu machen, um zu gucken, okay, auf welchem Niveau ist das Unternehmen oder der Kunde? Ist das irgendwie ein super Basic-Setup oder hat er schon alle möglichen fortgeschrittenen Funktionen aktiviert, und wie sind die implementiert, um dann halt so ein bisschen davon auszugehen, mit wie viel Aufwand kann man da optimieren am Setup.
Ja.
Genau, das ist sozusagen so die meist, was bei mir am häufigsten vorkommt, warum ich ein Audit mache.
Ja, passt bei mir relativ ähnlich. Also auch manchmal einfach, wenn Kunden so bestimmte Fragestellungen haben, selbst wenn es so um, sage ich mal, erweiterte Themen geht, also wie beispielsweise, sie wollen jetzt Enhanced E-Commerce irgendwie nochmal einführen, mache ich trotzdem meistens immer vorneweg nochmal einen Account-Check, einfach um zu sehen, okay, wie sieht eigentlich die Datenbasis soweit aus, was müssen wir machen, worauf müssen wir achten. Und es gibt einem auch immer ein ganz gutes Gefühl, wie wird eigentlich so Analytics im Unternehmen gehandhabt. Das wird, glaube ich, heute so bei so ein paar Punkten auch ein bisschen durchscheinen, dass man so an manchen Einstellungen, ob sie da sind oder ob sie nicht da sind, ganz gut erkennen kann, wie so der Reifegrad von Analytics innerhalb eines Unternehmens ist.
Genau. Man muss da natürlich auch immer ein bisschen aufpassen, was einem die Leute erzählen am Anfang und was dann tatsächlich aufgesetzt ist. Weil häufig ist das Setup häufig ist das Setup älter als die Leute auf ihrer Jobposition. Und dann gibt's da irgendwie vielleicht Fehler oder Ungenauigkeiten, die halt schon seit ein paar Monaten mitgeschliffen werden, die halt einfach nie jemand angepasst hat. Und da ist dann immer besser, sich auf die tatsächlichen Daten zu verlassen oder einfach aufs eigene Audit zu verlassen, als darauf, was die Leute gesagt haben, wie das Setup ist.
Ja, das ist häufig eine gute Idee, das nochmal zu validieren. Das habe ich auch schon erlebt, dass im Vorgespräch an vielen Stellen gesagt worden ist, ist alles super, läuft alles klasse, und dann stellt man doch an manchen Punkten fest, ist seltsam. Wobei, man kriegt manchmal schon auch in dem Gespräch irgendwie so ein gewisses Gefühl dafür, okay, wie ist das jetzt eigentlich aufgesetzt und wo gibt es vielleicht bestehende Probleme?
Das stimmt, ja.
Genau. So, wir haben ein bisschen das Ganze aufgeteilt. Das heißt, wir haben mal gesagt, es gibt eine Außensicht und es gibt eine Innensicht. Das heißt, außen so gar nicht jetzt in die Tools reingucken, und Innensicht ist dann tatsächlich in Analytics schauen. Und ich glaube, es macht Sinn, mit außen anzufangen, weil das ist nicht so lang. Das geht relativ fix, aber es gibt einem schon mal einen ganz guten Eindruck. Was sind so für dich Punkte, wo du schaust, bevor du in den Analytics-Account reingehst?
Also der allererste Punkt ist, den ich mir mal anschaue, wie ist Google Analytics integriert? Also ist Google Analytics jetzt wirklich hardcoded im Quellcode drin? Und wenn ja, wo? Also ist es im Header ganz unten? Wurde es vielleicht auch über einen Tag-Manager integriert? Wo ist der Tag-Manager integriert? Was ist noch im Tag-Manager integriert? Genau, also vor allem, wie ist Analytics integriert, und auch zu sehen, ob es eventuell zum Beispiel versehentlich doppelt integriert ist oder absichtlich doppelt integriert und zum Beispiel mehrere Properties trackt, weil das gibt einem ja schon wieder auch einen Eindruck davon, wie durchdacht das Setup ist.
Ja, das stimmt. Ist tatsächlich was, kann ich mir zumindest jetzt mit aufschreiben, ist was ich häufig auch übersehe, da nochmal wirklich tief reinzugehen. Also ich mache auch das, dass ich halt zumindest schaue, okay, wie es implementiert, also Tag Manager oder nicht, aber sich tatsächlich nochmal anzuschauen, an welcher Stelle im Quellcode sitzt denn eigentlich das Tracking, macht auf jeden Fall Sinn. Also kann manchmal dann schon Fingerzeig sein auf Probleme, die später sind, wenn zum Beispiel der Tag Manager aus welchen Gründen immer am Ende einer Seite implementiert ist, anstatt im Kopf und am Anfang des Bodies.
Genau, was man natürlich auch noch von außen sieht, sind zum Beispiel so Sachen, gibt es eine Data Layer, wurden irgendwie Custom Dimensions integriert, genau, und dann natürlich auch so Fragen wie, was ist, also wenn Analytics hardcoded im Quellcode ist, gibt es noch andere Pixel, die hardcoded sind, Marketing-Pixel, irgendwie das Facebook-Pixel oder so, und dann ist es besonders spannend, zum Beispiel zu sehen, dass der Tag zwar in Tag Manager verwendet wird und im Tag Manager dann auch die Daten in eine bestimmte Analytics Property gesendet werden und trotzdem Marketing Pixel hardcoded in der Webseite sind. Also wenn es da irgendwie so Dissonanzen praktisch gibt, also wenn es nicht, sag ich mal, einheitlich integriert ist, ja, genau, gibt es halt schon wieder einen ganz guten Eindruck davon, wie durchdacht das Setup ist.
Ist auch tatsächlich ein Klassiker. Also gerade dieser Mix mit Teil wird im Tag Manager gemacht, aber es dümpeln, manchmal dümpeln immer noch so, wie soll man sagen, Erblasten rum im Tracking-Code, wo mal irgendwer was ausprobiert hat, aber eigentlich weiß keiner mehr was, weiß auch meistens keiner mehr, was das Tool eigentlich macht. Das stimmt, das ist immer ganz interessant zu sehen. Also für alle die sowas jetzt auch machen wollen, ich mache das meistens mit dem Ghostory-Plugin oder mit der Ghostory Chrome-Extension. Das könnt ihr einfach installieren und die zeigt einem einfach auf jeder Seite, die geladen worden sind, welche Tags oder welche Marketingprogramme sind da implementiert, also welche Analytics-Programme. Und das gibt einem eine ganz gute Übersicht und ist manchmal auch ganz spannend, dann Kunden einen Screenshot davon zu schicken und der sagt, oh Gott, das haben wir alles da drauf.
Oh ja, genau. Ich benutze auch noch den Google Tag Assistant in Chrome, um zu sehen, wenn Tag Manager verwendet wurde, in welche Properties trackt der und hat es zum Beispiel eine Data Layer integriert.
Okay, cool. Ja, das stimmt. Das kann man damit auch sehr gut sehen. So, ich habe da noch ein Spezialding aufgeschrieben, was ich ganz, ganz selten benutze. Ich kenne andere, die benutzen es ein bisschen mehr. Es macht aber manchmal Sinn, wenn man so den Eindruck hat, die Website oder das Tracking auf der Website ist nicht durchgehend implementiert. Also es gibt einfach Lücken, weil, weiß ich nicht, zum Beispiel die technische Infrastruktur so heterogen ist, dass man nicht von ausgehen kann, dass ein Tracking einfach global irgendwo eingebaut werden kann. Und zwar zum Beispiel, ich nutze da, würde dann Screaming Frog benutzen. Screaming Frog ist ein lokaler Crawler, den ich mir auf meinem Computer installieren kann, der dann einfach durch die gesamte Website, also ist eigentlich ein klassisches SEO-Tool, und ich kann es aber auch benutzen, um zu checken, ob der Google-Code auf allen Seiten implementiert ist. Das heißt, ich würde einfach einen Crawl über die gesamte Website starten und würde halt auf jeden Seiten gucken, okay, ist denn im Endeffekt der entweder Tag Manager oder der Google Analytics-Code implementiert. Macht durchaus Sinn, wenn ihr das für einen Kunden macht, dem auch kurz vielleicht vorher nochmal eine Warnung zu geben. Also normalerweise sollte es kein großes Problem sein, aber kleinere Websites auf schwächeren Servern können natürlich durch solchen Crawl zur, sage ich mal, Hauptkundenzeit ein bisschen mehr Traffic bekommen, als sie bekommen sollten.
Ja, man kann es ja auch in der Nacht crawlen lassen, aber Vorwarnen ist natürlich immer gut.
Ja, manchmal haben die vielleicht auch irgendwie Server-Logs, die vielleicht die IT monitort, also auch selbst bei großen Websites gibt es vielleicht kein Load-Problem, aber da ist es dann vielleicht, was dann irgendwann die IT-Abteilung halt so ein Monitoring aufgesetzt hat, wo sie solche Sachen halt beobachten, um dann im Zweifelsfall zu reagieren. Und im schlimmsten Fall schießen sie da einen Crawler halt innerhalb nach 2 Minuten ab, weil sie sagen, hier, der hat hier eigentlich nichts zu suchen. Also man muss sich dann eine Exception geben lassen, dass man durchlaufen kann. Ja. Hatte ich zumindest auch schon. Genau, so, damit hätten wir ein bisschen die Außensicht, also was man von außen sehen kann, ohne dass man jetzt Zugriff auf den Google Analytics Account hat. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt Zugang zu Analytics bekommen, das heißt, wie arbeiten wir uns vor? Und normalerweise die Struktur ist so ein bisschen, wir gehen so durch Bereiche, das heißt, das haben wir jetzt auch hier so ein bisschen strukturiert. Wir würden halt auf, sage ich mal, Property-Level anfangen, um da zu gucken, was man da alles sehen kann. Dann halt dann eher auf die View, auf die Ansichtsebene, was man da halt überprüfen kann. Und am Ende halt gucken wir auch immer noch mal in die Daten, um zu gucken, okay, gibt es da irgendwelche Anomalien. Auf Property-Ebene, was sind so die ersten Dinge, wonach du schaust?
Also das allererste, was ich mir immer anschaue, sind zum Beispiel so Sachen, also ne, wenn man einfach von oben nach unten durchgeht in den Einstellungen. Das erste sind die Sitzungseinstellungen. Also da kann man in Analytics einstellen, wie lange eine Sitzung, also eine Session in Analytics definiert sein soll und dasselbe auch für eine Kampagne. Und da kann man dann schon sehen, okay, wenn hier was verändert wurde, muss man vielleicht nochmal nachfragen, warum wurden die Sitzungskonfigurationen geändert? Gab es da einen speziellen Grund dafür? Und falls ja, also dann zum Beispiel, also es hängt dann, kommt oft halt auf das Geschäftsmodell an, beziehungsweise auf die Customer Journey der einzelnen Zielgruppe. Genau, das gibt dann einem halt einen Eindruck davon, wie und warum das getan wurde und mit welchem Ziel.
Also wenn da schon jemand sinnvoll dran rumgespielt hat, dann ist es auch ein Zeichen dafür, dass da auf jeden Fall, sage ich mal, eher ein advanceder Nutzerkreis schon mit Analytics arbeitet, weil Session-Einstellungen und Kampagneneinstellungen ist definitiv eher ein Pro-Thema, wo man ja auf jeden Fall wissen sollte, was man da tut.
Auf jeden Fall. Aber es kann natürlich auch sein, dass es eher unwissend getan wurde.
Ja.
Oder was mir auch schon untergekommen ist, dass vorher ein anderes Tracking-Tool verwendet wurde, also nicht Google Analytics. Da war eine Sitzung anders definiert. Und um die Umstellung zu vereinfachen von dem alten Tool auf Analytics, wurde da halt dran rumgebastelt, damit es die Daten etwas angleicht. Okay. Also ne, all das sind natürlich interessante Fragestellungen, wenn man da sieht, dass da rumgebastelt wurde.
Ja, also auf jeden Fall lohnt es sich da mal reinzugucken, ob da was gemacht worden ist oder nicht.
Der nächste Punkt, genau, wäre auch schon dann die Verweisausschlussliste, also Referrer Exclusion. Genau, da kann man schauen, also Referrer Exclusion schließt, wie das Wort schon sagt, Domains als Referrer aus. Und der klassische Ausschluss, den man machen möchte, ist halt immer die eigene Domain. Genau, da gibt's aber auch noch andere, die wichtig sind, gerade wenn man mit Payment-Anbietern arbeitet. So der Klassiker ist irgendwie PayPal, dass wenn ein Nutzer mit PayPal bezahlt hat, er, nachdem er auf PayPal war, auf die Seite zurück, also auf meinen Shop sozusagen zurückverwiesen wird für die vielen Dank für deinen Einkauf Seite oder Bestätigung und das dann als Referrer auftaucht. Und das möchte man natürlich nicht, weil das die Daten natürlich verändert. Das gehört ja noch zur selben Sitzung.
Richtig, und das ist genau das Problem, dass dann halt durch diese Payment-Anbieter manchmal auch, ist ja, gibt es nicht mehr so häufig, aber früher gab es häufiger noch, dass zum Beispiel der ganze Warenkorb, der ganze Checkout auf so einer anderen Dienstleister-Domain gelaufen ist. Und im Endeffekt passiert halt Folgendes. Das heißt, ich erzeuge dann neue Sitzungen. Und ich habe dann nachher, sehe ich dann halt ganz, ganz viele Bestellungen, die über den Kanal PayPal gekommen sind. Und ja, das hilft mir natürlich herzlich wenig weiter, weil ich will ja eigentlich wissen, womit sind die Leute denn ursprünglich auf die Seite gekommen. Und genau, das ist etwas, das gibt's schon eine ganze Weile, aber es gab es auch noch nicht immer. Und das war früher halt echt ein ständiges Problem. Und das ist gut, dass Google das halt hinzugefügt hat, dass man jetzt sagen kann, okay, wenn sowas kommt, bitte ignorieren. Und das so handeln, als ob es eine Session wäre.
Und das kann man zum Beispiel dann im Akquisitionsreport herausfinden. Also wenn man geht, okay, welche Seiten sind alles Referrer, also haben alle auf meine Seite verwiesen. Und wenn man da dann zum Beispiel seinen Payment-Anbieter findet, dann weiß man, dass man da nacharbeiten muss.
Richtig. Oder seine eigene Domain. Das kann auch passieren.
Oder seine eigene Domain, genau. Aber wenn ich mich richtig erinnere, ist, wenn man ein neues Setup in Analytics hat, wird die eigene Domain sofort als Verweis oder in die Verweisausschlussliste übernommen, sodass man das jetzt beim neuen Setup gar nicht mehr vergessen kann.
Das stimmt. Das ist richtig. Das haben sie schon so gemacht. Wobei, dann nehmen sie einen natürlich so ein bisschen Warnhinweis, ob man gegebenenfalls Cross-Domain-Tracking nicht richtig implementiert hat.
Oder das, genau.
Mhm. Ja, genau, richtig. Warte mal, was haben wir noch?
Danach kommen die Quellen der organischen Suche. Das ist jetzt ist kein so, sag ich mal, wichtiger Punkt. Häufig ist es nicht so relevant, es kommt aber ein bisschen auf die Zielgruppe an. Man kann in der Einstellung Analytics sagen, welche Suchmaschinen oder welche Referrer als Suchmaschine definiert sein sollen. Und genau, wenn man das, also Google und, also genau, das sind Suchmaschinen, die Google natürlich schon als Suchmaschine erkennt, aber es gibt einige kleinere, zum Beispiel irgendwie DuckDuckGo oder Ecosia, die Analytics noch nicht als eigene Suchmaschine kennt und die würden dann eher unter dem Verweisreporting auftauchen als unter der organischen Traffic. Genau, und wenn man das weiß, wenn man weiß, okay, viele meiner Zielgruppe greifen zum Beispiel über Ecosia auf meine Seite zu, dann kann man das da hinzufügen, sodass die auch als organische Suche klassifiziert werden im Reporting.
Ja, das ist auch wieder der Punkt, wo man einfach im Akquisitionsreporting, im Referrer Report schauen kann, okay, gibt es da irgendwelche Einträge, wo ich denke, die gehören jetzt irgendwie nicht so richtig zu verweisenden Websites, sondern die möchte ich eigentlich lieber anders eingeordnet haben. Und dann kann man halt überlegen, okay, wenn es eine Suchmaschine ist. Also ich weiß gar nicht, wie das momentan ist, aber ich zum Beispiel Images, also die Image-Suche von Google war ja auch immer was jetzt nicht standardmäßig, glaube ich, in Google, also in die Suchmaschinen reingelaufen ist. Es kann auch sein, dass es jetzt wieder geändert hat, aber ich weiß zumindest, dass es das gab. Und da war es halt auch was. Also manchmal gab es auch Geschäftsmodelle, die gesagt haben, nee, das ist für uns so ein wichtiger Kanal, den möchten wir sogar in einen eigenen Kanal reinstecken. Mhm. Dann fügt man das natürlich da nicht hinzu, sondern dann würde man eher an der Channel-Gruppierung arbeiten und würde da halt dann den Referrer zum eigenen Kanal hinzufügen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, Images ist für uns ganz okay, aber es ist halt eine normale SEO-Kanal, dann macht es auf jeden Fall Sinn, das dann auch noch mit hinzuzufügen, damit das damit getrackt wird.
Ja, genau. Der nächste Punkt hat eigentlich relativ eng damit zu tun. Also es geht auch nochmal darum, welcher Traffic wie klassifiziert wird im Akquisitionsreport. Und zwar kann man einige Suchbegriffe, also einige Keywords definieren, die, wenn der Nutzer sie sucht in der Suchmaschine, trotzdem als Direct Traffic, also als direkter Zugriff klassifiziert sein sollen. Also es sind dann so, zum Beispiel solche Sachen wie, wenn jemand meine Domain googelt, zum Beispiel. Ich meine, offenbar kennt er schon meine Domain und hat die vielleicht einfach nur, sag ich mal, in die falsche Zeile im Browser eingegeben, wollte die gar nicht suchen, sondern einfach aufrufen. Und dann soll das als direkter Zugriff definiert werden und jetzt nicht als, das war ein Keyword in einer organischen Suche.
Interessant, habe ich tatsächlich bisher eher ignoriert. Hast du das mal getestet, ob das auch zuverlässig funktioniert? Weil ich meine, eigentlich in der Theorie sollten wir ja die Keywords nicht haben von organischen Suchanfragen.
Das ist, genau, das ist der Witz. Also das kann man, glaube ich, gar nicht wirklich testen.
Ja.
Weil man ja am Ende die Suchbegriffe keinen Zugriff darauf hat. Das heißt, Analytics empfiehlt das halt, das zu tun. Und also es ist jetzt auch nichts, was ich bei einem Setup irgendwie als allererstes mache, sondern ja.
Na, ich glaube, es macht schon Sinn, reinzugucken. Ich finde, es ist auch eher, jetzt sage ich mal, so ein Setting, was tendenziell ein bisschen suboptimal ist, weil man greift da für so einen, sage ich mal, ziemlichen Sonderfall direkt in die Konfiguration ein. Und ich sage mal so, wenn man es vernünftig trackt, kann man danach ja viel mehr sehen, wenn man es eigentlich richtig trackt, anstatt wenn man jetzt einfach an der Stelle anfängt zu überschreiben. Also das ist jetzt was, da werden wir heute nicht drauf eingehen, aber wenn man zum Beispiel jetzt, es ist sicherlich empfehlenswert, zum Beispiel eine eigene Kanaldefinition zu haben. Und da ist ja von uns auch meistens so ein Standard-Setting, dass man sagt, man macht sowas wie einen Brand-SEO-Kanal, wo man dann halt sagt, alle Leute, die auf der Homepage gelandet sind und über eine organische Suche kamen, ist halt Brand-SEO, weil die halt wahrscheinlich den Markennamen als Keyword eingegeben haben. Also zumindest die Landingpage weist da ein bisschen darauf hin. Und dann ist es, finde ich, immer noch ein bisschen sauberer, wenn man das da einlaufen hat, weil das ist interessantere Information, als alles als Direct irgendwie zu klassifizieren.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Also ich würde jetzt zum Beispiel auch nicht den tatsächlichen Brandnamen in die Suchbegriff-Ausschlussliste mit aufnehmen, weil das ist halt tatsächlich einfach Brand Organic, sozusagen Branded Search. Aber sowas, wenn jemand wirklich www.brand.com googelt, dann würde ich das damit aufnehmen. Aber kann man natürlich auch sagen, dass das Brand Search ist am Ende. Also ist beides, glaube ich, ein valider Punkt.
Ja, nee, der Punkt, es stimmt schon, er macht natürlich ein bisschen mehr Sinn, weil dann heißt es einfach nur, jemand hat nicht gewusst, wie man so eine Suche oder wie so ein Browser funktioniert. Er hat es einfach falsch eingegeben. Wobei ich auch da dann wieder hochskeptisch wäre, ob Google das richtig messen kann. Hm. Das heißt, ich würde mir auf jeden Fall eine Test-Property aufsetzen und würde da erstmal gucken, ein paar Tests fahren, ob das wirklich alles so sauber irgendwie funktioniert. Weil, ja.
Das stimmt.
Wäre mir zu viel, ich bin dann bei solchen Sachen mal skeptisch, weil da macht Google dann wieder Sachen im Hintergrund, wo ich nicht ganz genau weiß, was sie machen.
Das ist korrekt.
Und ich bin immer Vertreter der reinen Lehre, wobei mit Google Analytics reine Lehre jetzt auch nicht stimmt. Ich meine, dafür müsste ich was ein anderes Tracking haben, haben wir beim letzten Mal ein bisschen besprochen. Aber ja, das ist jetzt wieder was, da greife ich halt in die Datenerhebung ein.
Man kann es halt nicht überprüfen im Endeffekt, also zumindest nicht einfach so.
Nee, man muss dafür wirklich dann sich ein Test-Setup aufsetzen und selbst dann wüsste ich jetzt nicht, wenn ich jetzt 10-mal, keine Ahnung, vielleicht.
Ja, also man muss sagen, es ist wahrscheinlich auch kein relevanter Anteil der Suche.
Richtig, deswegen haben wir jetzt eigentlich fast schon viel zu viel Zeit auf diesen Punkt verlassen. Aber ich glaube, es macht schon Sinn, weil irgendwer vielleicht mal über die Konfiguration gestolpert ist und sich gefragt hat, muss ich da jetzt wirklich was machen? Mhm. Okay, dann haben wir jetzt zum Beispiel die demografischen Daten und Interessen, ob die aktiviert sind. Mhm. Also früher war es ja tatsächlich so, dass man fast immer gesagt hat, aktivier doch einfach, dann kriegst du ein bisschen mehr Daten. Also Hintergrund ist, in dem Moment, wenn ich es aktiviere, greift Google sozusagen auf eine andere Tochter, die sie haben, zurück, also sozusagen auf die Double-Click-Daten. Also Double-Click ist ja im Endeffekt Googles, sage ich mal, professionelles, wie soll man sagen, Advertisement-Paket. Das heißt, ich kann darüber beispielsweise auch meine ganzen AdWords-Sachen steuern, kann darüber auch drüber hinaus halt umfassende Display-Kampagnen aussteuern, kann Audiences bilden und so weiter. Also eigentlich hat das, was man so im Online-Marketing machen will. Und der Double-Click-Pixel, also der Floodlight-Pixel, trackt halt nebenher auf ganz, ganz vielen Seiten User und kann darüber hinaus dann halt anonymisiert Interessen und demografische Faktoren ermitteln anhand dieser, sag ich mal, großen Datenhistorie. Und das versteckt sich dahinter.
Ja, man muss sagen, also gerade für, sag ich mal, Google Analytics Einsteiger sind diese Reports der Demografie und Interessen natürlich immer total interessant. Also man sieht da halt was und es sieht so aus, als würde Google irgendwie ganz genau Informationen über die eigenen Nutzer haben. Aber wenn man sich dann fragt, was genau leitet man denn von diesen Daten ab, wenn man die sich anschaut, finde ich, ist es schon eher dünn.
Ja, ich glaube auch, für viele ist es attraktiv, weil es so nah an sowas zum Beispiel wie Marktforschung ist. Man kriegt plötzlich irgendwie so, wow, unsere Nutzer sind im Schnitt zwischen 30 und 55. Aber wie du schon sagst, also was heißt das eigentlich? Also es ist ja immer die Frage, wenn ich jetzt eine Erkenntnis habe, was für Aktionen kann ich denn davon ableiten? Gut, ich kann mein Targeting bei Facebook so einstellen. Würde ich aber, glaube ich, trotzdem nicht machen, weil ich würde bei Facebook halt trotzdem alles komplett durchtesten, weil es muss ja nicht heißen, bloß weil Google mir jetzt sagt, hier zwischen 30 und 55 ist ganz groß dabei, dass das für Facebook-Traffic auch so zutrifft. Also, ja.
Das stimmt. Man muss sagen, viele, also gerade jetzt kleinere Kunden von mir, die haben gerade irgendwie für Facebook-Werbung nicht das Budget, da wirklich sorgfältig durchzutesten. Und die brauchen meistens irgendeinen Ansatzpunkt. Und da finde ich, dass sowas wie Alter jetzt aus Analytics schon ganz hilfreich ist, weil man sagt, okay, das ist die Zielgruppe, die wir zuerst testen gegen eine andere. Oder wenn man halt keine fünf gegeneinander testen kann, dann braucht man irgendwie einen Punkt, wo man sagt, okay, das ist meine Gruppe A, das ist meine Gruppe B, wenn ich nur zwei Sachen testen kann. Und da, finde ich, hilft es schon. Wo ich am kritischsten vielleicht bin oder was ich halt nicht so hilfreich finde, sind diese Interessen, weil die sind häufig so, sag ich mal, detailliert, dass dann da irgendwie steht sowas wie 2,5% deiner Nutzer interessieren sich für Kino und 1,9% deiner Nutzer interessieren sich für so und so. Ja, okay. Also, ne, das ist halt überhaupt nicht keine relevante Menge deiner Nutzer, von denen du dann weißt, okay, die interessieren sich für Kino.
Ja, das stimmt. Ja, und vor allen Dingen sind ja dann auch die Double-Click-Kategorien. Das heißt, manchmal muss man die versuchen, dann auch erstmal zu entschlüsseln, was heißt denn dieses Interesse eigentlich. Da fehlt dann auch wieder Hintergrund dahinter. Ja, ich bin auch jetzt nicht der Riesenfan dieser Reports, kenne das aber auch, dass es bei vielen zumindest, naja, das ist halt schwierig. Alles andere in Analytics hat natürlich so ein bisschen anderen Hintergrund, also so, sage ich mal, Digital Business Hintergrund ist auch wirklich spezieller und natürlich sowas wie Interessen und Alter, das versteht jeder sofort, was es ist. Und darauf noch ganz kurz hinweisen, also das ist was ich jetzt mittlerweile halt schaue, ist halt, wenn jemand diese Option angehakt ist, checke ich zumindest noch mal ganz kurz, ob er das auch in den Datenschutzerklärungen mit drin hat. Weil das ist was man zumindest jetzt unter DSGVO noch mal auf jeden Fall überprüfen sollte, weil ich greife halt auf andere Daten zu. Also ich greife halt auf die Double-Click-Daten hinzu. Dementsprechend muss ich halt auch eine zusätzliche, sag ich mal, zusätzlichen Absatz in der Erklärung mit drin haben. Also wer jetzt feststellt, okay, ich habe dieses Feature aktiviert und ich habe diese Erklärung nicht drin, nochmal rüber zum datenschutzgenerator.de und da sagen, okay, ich mache auch diese Interessensdaten und dann einfach nochmal den Absatz rüber kopieren. Okay, wo wir bei dem Thema sind, Advertisement passt das nächste und das ist dann schon eher noch wichtiger. Was man auf jeden Fall schauen kann, ist, welche, sage ich mal, Google-Plattformen sind mit der Property verbunden. Also gibt es einen AdWords-Account, der verbunden ist? Ist die Search-Konsole verbunden? Da macht es auf jeden Fall Sinn zu schauen, okay, ist dem so? Und wenn dem nicht so ist, dann beim Kunden nochmal nachzufragen, hast du denn einen AdWords-Account? Hast du eine Search-Konsole-Account? Und dann sollte man das auf jeden Fall verbinden, weil damit kriegt man einfach noch ein paar Reports, die man sonst halt nicht hätte, die aber an vielen Stellen auch einfach noch helfen können. Hast du da noch irgendwie Erfahrung, auf was man sonst noch achtet? Mhm. Ob das richtige AdWords-Konto verbunden ist, das sicherlich auch.
Ja, genau. Ich glaube, das trifft schon zu sagen. Ja. Habt ihr was dann verbunden?
Genau, Auto-Tagging einfach nochmal gucken. Also haben sie da jetzt irgendwie eine Sondereinstellung oder ist einfach Auto-Tagging aktiviert? In den meisten Fällen sollte Auto-Tagging eigentlich funktionieren für die meisten Fälle. Also es sind eigentlich eher, sind schon ziemliche Sonderfälle, wenn man sagen muss, okay, man will jetzt irgendwie mit einem anderen Tracking oder mit einer anderen Verbindung arbeiten, damit Google die beiden AdWords- und Analytics-Daten irgendwie matchen kann. Dann kommen wir eigentlich fast zu dem Punkt, wo ich als erstes mal reingucke, weil es mich interessiert, weil es für mich immer ein Grad ist, wie stark haben die Leute eigentlich mit dem Account gearbeitet, und zwar die benutzerdefinierten Dimensionen und Metriken. Einfach zu schauen, okay, was ist da mittlerweile angelegt? Ist überhaupt was angelegt? Man erkennt das dann ganz gut, wenn noch keine Dimensionen irgendwie da sind, dann sieht man, okay, es ist tatsächlich jetzt eher ein Account, sage ich mal, der so in einem Anfangsstadium sich befindet und wo jetzt noch nicht so richtig viel Zeit in die Weiterentwicklung investiert worden sind. Mhm. Wo schaust du drauf, wenn du auf die Dimensionen und Metriken guckst?
Also genau, wie du eigentlich gesagt hast, wenn es gar keine gibt, sagt einem das natürlich schon was. Ansonsten finde ich das sehr interessant, auch zu sehen, welche Art von Dimensionen angelegt wurden. Also häufig sehe ich, dass irgendwie nur 3 oder 4 angelegt sind und das sind dann meistens Dimensionen, die zum Beispiel von der Marketingagentur angefragt wurden. Die haben dann halt auch schon so Namen, okay, die betreffen, also es ist halt nichts, was man braucht, um den, sag ich mal, die zum Beispiel den Kontext der Webseite, also zum Beispiel für Conversion Rate Optimierung oder so anzureichern, die halt mehr Aussagen darüber treffen, was ist das für eine Seite oder auf welcher, in welchem Land, welche Sprache, solche Sachen, sondern halt die wirklich dann kampagnenrelevant sind. Genau, das sagt mir halt schon, dass es auf jeden Fall, ne, also das ist praktisch eine Definition, die von außen kam und die nicht das Unternehmen selbst oder das Team sich selbst überlegt hat, um an der Webseite zu optimieren.
Ja. Ja, genau, das ist ein ganz guter Punkt, wo ich auch meistens nochmal schaue, aber das ist nachher auch noch was sich mit der Datenanalyse sage ich mal, ergibt, wobei ich es meistens in einem Schritt mache, ist dann einfach zu gucken, okay, laufen überhaupt noch Daten in die benutzerdefinierten Dimensionen ein? Also es kommt häufiger mal vor, dass irgendwer beispielsweise, weil er gesagt hat, oh, guck mal, da kann ich einfach eine Dimension anlegen, dann Dimension angelegt hat und danach festgestellt hat, oh, das muss ich jetzt auch erstmal implementieren. Und kommt häufiger vor, dass irgendwie Dimensionen da sind, die zwar angelegt sind, aber entweder noch nie in ihrem Leben Daten gesehen haben oder die beim letzten Relaunch irgendwie unter den Tisch gefallen sind, also wo gar keine Daten mehr einfließen.
Das stimmt. Allerdings muss ich sagen, dass wenn man da wirklich ein Check-up macht der Dimensionen, das ist schon ein bisschen aufwendiger. Das mache ich meistens nicht einfach nur in einem Audit. Also ne, so stichpunktartig zu gucken, ah, guck mal, das sieht so aus, als könnte da irgendwas falsch sein mit. Ich schaue mal nach, ob da überhaupt Daten da sind, ja. Aber häufig, gerade wenn man erstmal anfängt, mit den Daten zu arbeiten, wenn man sieht zwar Daten, okay, die Dimensionen werden gefüllt, aber im Nachhinein, wenn man dann erst, wenn man sich einen Report zum Beispiel anlegt oder mit den Daten in Data Studio arbeitet, dann merkt man, oh, okay, eigentlich sollte diese Dimension nur zwei Ausprägungen haben können, irgendwie ja oder nein oder männlich-weiblich. Und im Endeffekt laufen aber 5 ein, einfach weil es da zum Beispiel Rechtschreibfehler gab in der Implementierung.
Das stimmt, ja.
Und das fällt einem dann erst auf, wenn man wirklich sich detailliert damit auseinandersetzt.
Nee, mache ich auch nicht. Also ich gucke tatsächlich nur auf kurzfristige Sinnhaftigkeit. Also genau, laufen Daten ein überhaupt und die ich sehe, manchmal siehst du ja solche Fehler auch. Also, keine Ahnung. Es gab zum Beispiel, du siehst irgendwie ja, nein oder true, false und dann plötzlich siehst du ganz, ganz viele noch neben true, false, siehst du halt noch andere Daten, was du gerade meintest. Dann gibt es manchmal so ein Signal mit, das kann eigentlich nicht so ganz passen, weil entweder gibt es nur ja oder nein. Mhm. Vielleicht macht an der Stelle eigentlich wenig Sinn. Genau. Ja, das war es jetzt eigentlich schon fast auf der Property-Ebene. Wenn wir jetzt, sag ich mal, auf die View oder auf die Ansichtsebene rübergehen, was ist so da dein erster Check, wonach du schaust?
Das Allerwichtigste ist eigentlich, wie viele Datenansichten wurden angelegt und gibt es eine ungefilterte Datenansicht? Weil die Datenansicht braucht man, also wie wir schon mal erläutert haben, dass die Daten werden zwar auf der Property-Ebene gespeichert und auf der Datenansichtsebene, sag ich mal, nur angezeigt, aber wenn man keine ungefilterte Ansicht seiner Daten hat, kommt man da sozusagen nicht mehr ran. Die sind vielleicht noch da, aber man kann sie nicht, ja, man kommt nicht mehr ran, man kann sie nicht sehen.
Genau, richtig. Also wie gesagt, man macht einfach diesen zwei Ansichten-Schritt. Deswegen, also mit dieser ungefilterten Ansicht wird man relativ wenig arbeiten. Die ist einfach da, die sammelt Daten und sie ist dann dafür da, wenn man plötzlich in der gefilterten Ansicht an irgendeiner Stelle sich nicht ganz sicher ist, ob da jetzt irgendwie Daten richtig getrackt werden. Und dann kann ich nämlich nochmal kurz in der ungefilterten Ansicht schauen. Und wenn die Daten da beispielsweise ein bisschen anders einlaufen, dann habe ich irgendwie ein Filterproblem. Dann ist irgendwie ein Filter nicht richtig gesetzt und filtert die Sachen falsch in der, sag ich mal, produktiven Ansicht. Und das kann ich halt damit ausschließen. Und wenn ich, sag ich mal, diese ungefilterte Ansicht nicht habe, dann habe ich halt diese Option nicht. Und deswegen einfach zwei Ansichten machen, eine ungefiltert, eine gefiltert. Und alle weiteren Ansichten sind dann nach Businessmodell. Aber wie gesagt, das haben wir in der Folge. Ich habe sie nicht aus dem Kopf, die Nummer, aber findet ihr in der Folge. Ich glaube, es war sogar eins.
Ziemlich am Anfang.
Da sind wir auf jeden Fall nochmal drauf eingegangen. Genau, wenn du in die gefilterte Ansicht schaust, nach was für Filtern schaust du dann normalerweise?
Was ich ganz, ganz oft sehe, und also genau, man kann erstmal schauen, welche Filter gibt es im Allgemeinen. Und ganz oft fällt mir auf, dass der interne Traffic über die Filter, also halt über die IP-Adresse des Büros sozusagen rausgefiltert wird. Und das ist dann häufig für mich nochmal so ein Punkt, in die Implementierung von Analytics reinzuschauen und zu sehen, wurden denn die IP-Adressen anonymisiert beziehungsweise pseudonymisiert? Weil häufig wird das nicht gemacht, es wird irgendwie einfach vergessen und dann, ach ja, super, wir können ja hier unsere interne IP eingeben und dann wird die nicht mitgetrackt. Nee, man muss die IPs schon pseudonymisieren im Setup selbst und dann funktioniert das auch nicht mehr, den internen Traffic über eine einzelne IP-Adresse rauszufiltern. Man kann dann natürlich noch ganze Gruppen von IP-Adressen ausschließen,
ja,
aber das macht es natürlich am Ende ungenauer. Also ist eigentlich kein empfohlener Weg, den internen Traffic.
Richtig, und das ist tatsächlich was, was gar nicht so häufig bekannt ist, deswegen ist es ganz gut, dass wir es jetzt erwähnen, weil ich sag mal so vor Datenschutzerklärung oder bevor IP-Anonymisieren sich verbreitet hat, weil es einfach ein Grundkriterium ist, um Google Analytics hier in der EU einzusetzen, haben natürlich viele einfach dann die vollen IPs getrackt und dann war dieser interne Traffic-Filter eigentlich so der Standardfilter, den irgendwie jeder eingebaut hat. Also natürlich gerade bei kleineren Accounts hat das auch echt Sinn gemacht, weil da war einfach so wenig Traffic drin, wenn da die 10 Mitarbeiter noch drauf gesurft haben, haben die echt schon einen Effekt gehabt. Und das hat sich dann trotzdem so behalten. Also ich kenne noch ganz, ganz viele Accounts, die diese interne IP irgendwie versuchen rauszufiltern. Und wie gesagt, es macht halt keinen Sinn. Ich kenne große Companies, die wirklich so eine große IP-Range haben, wo man das tatsächlich über deren, sag ich mal, verbleibenden 3 IP-Stellen noch einigermaßen machen kann. Da kriegt man einiges mit, aber interner Traffic rausfiltern ist eigentlich, sage ich mal, mit IP-Anonymisieren nicht möglich. Dafür gibt es andere Wege, die werden wir vielleicht mal an einer anderen Stelle nochmal erwähnen, was man da machen kann, aber der Filter macht meistens keinen Sinn. Genau, gibt es noch andere Filter, wo du schaust?
Ansonsten gibt es natürlich noch das berühmte Häkchen bei den beim Bots rausfiltern, das man in Analytics setzen kann. Genau, das schaue ich mir natürlich auch immer an, ob das gesetzt ist.
Und es ist auch wirklich wichtig, das zu setzen. Also wie gesagt, bei der ungefilterten nicht, aber bei dem anderen auf jeden Fall setzen, weil wir hatten eine ganze Zeit lang, es waren glaube ich fast 1,5 Jahre, ein echtes Spam-Problem in Google Analytics, wo, sage ich mal, zwielichtige Gestalten das Measurement-Protokoll genutzt haben, um, sage ich mal, Tracking-Daten in Google Analytics zu schicken, die eigentlich mit eurem Google Analytics-Tracking nichts zu tun hatten. Einfach um dann beispielsweise in den Referrern auf Websites hinzuweisen, wo sie dann wiederum Affiliate und so weiter gemacht haben, wo dann Leute drauf geklickt haben, weil sie sich gewundert haben, wo kommt jetzt der Traffic her? Oder andere waren so geschickt, haben das zum Beispiel in die Spracheinstellungen reingetrackt, weil die Spracheinstellungen auf diesem initialen Dashboard sofort zu sehen waren. Und das heißt, da haben Leute einfach das Tracking, also haben die Property-ID missbraucht, um Daten bei euch in den Account reinzuschicken, damit ihr euch wundert und nachher auf die Website geht. Und das war über fast 1,5 Jahre hinweg ein echtes Problem. Gab es so ein paar Workarounds, wo man halt mit Filtern initial gucken konnte, dass man die rausfiltert, war aber super aufwendig, weil man halt ständig diese Listen an Domains updaten musste, die da gerade rumspammen. Und ja, es war nicht schön und glücklicherweise, ich meine, Google hat echt lange dafür gebraucht, aber mittlerweile gibt es halt ein Setting, wenn man dieses Häkchen setzt, nimmt man halt dann Googles Algorithmus und der filtert eigentlich sehr gut diese Sachen aus.
Ja, ist eigentlich ein bisschen verwunderlich, dass dieses Häkchen nicht von Anfang an gesetzt ist. Also, dass man da praktisch ein Opt-in braucht und kein Opt-out.
Ja, das stimmt. Also zumindest für die Situation. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt auch gar nicht mehr getestet. Ich müsste mal wieder in die ungefilterten Accounts reingucken, ob dieses Spam-Problem sich eigentlich erledigt hat oder nicht. Ich weiß nicht, hast du das mal gemacht?
Habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen.
Ja. Also vielleicht ist das Problem auch weg, weil die Leute haben natürlich jetzt wenig Nutzen davon, weil ich hoffe mal, dass viele Accounts einfach gefiltert werden. Dementsprechend macht das ganze Gespamme natürlich auch keinen Sinn mehr und vielleicht haben sie sich jetzt auf andere Dinge verlagert. Also deswegen ist es halt wichtig, das zu machen. So, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, ist tatsächlich was, vergesse ich häufig zu checken, aber macht schon Sinn. Einfach nochmal kurz gucken, passt denn die Zeitzone, die da eingerichtet worden ist, weil wir haben das ja auch mal in der allerersten Folge erwähnt. Es gibt halt, wenn Sessions gemessen werden, wird halt um Mitternacht eine neue Session generiert. Und wenn ich jetzt beispielsweise bei mir eine falsche Zeitzone drin habe und eigentlich ist meine Website hauptsächlich in Deutschland aktiv, habe aber beispielsweise die Zeitzone von okay, ich müsste jetzt lange rechnen, um ein gutes Beispiel zu finden, beispielsweise von Tokio, dann sind natürlich kann die Gefahr bestehen, dass meine Session-Daten nicht sauber sind, weil plötzlich Mitternacht für Google bei mir mitten am Tag ist und das heißt plötzlich, weiß ich nicht, um 2 Uhr nachmittags werden alle Session neu begonnen. Deswegen macht es Sinn, einfach nochmal zu gucken, okay, passt eigentlich die Zeit zu.
Genau, dasselbe eigentlich auch für die Währung. Passt das? Also wenn man E-Commerce-Tracking hat, also es gibt natürlich, gerade wenn man einen Shop in verschiedenen Währungen hat, kann man ja über das E-Commerce- oder Transaktionstracking das automatisch in die eigene Währung umrechnen lassen. Da muss man dann halt wissen, was will man, was ist die eigene Standardwährung.
Ja, das stimmt. Macht auf jeden Fall Sinn, mal kurz zu schauen. Also wie gesagt, meistens stimmt es eigentlich, genauso wie bei der Zeitzone. Aber naja, manchmal, aus welchen Gründen auch immer, kann da ein Fehler passiert sein. So, ein wichtiges Thema natürlich noch, wie sieht es bei den Zielen aus? Das heißt, werden überhaupt Ziele getrackt? Das ist immer ein ganz guter Hinweis nochmal, in welchem Zustand befindet sich eigentlich der Account an sich. Dann, ist auch so eine Sache, die ich manchmal vergesse, aber ist auf jeden Fall wichtig, nochmal quer zu checken. Gerade wenn man mehrere Ansichten hat, werden denn eigentlich die Ziele über alle Ansichten gleich getrackt? Ist manchmal einfach was historisch dann runterfällt, dass man, wenn man eine neue Ansicht kreiert, dass man irgendwie die Ziele nicht mitzieht oder nicht alle. Und vor allen Dingen halt nochmal ganz kurz schauen, das kann man ja in dem Zug auch sehen, laufen denn eigentlich überhaupt noch Daten in die Ziele ein? Also gibt es so Ziele, die mal angelegt worden sind, aber wo einfach in den letzten 30 Tagen überhaupt keine Daten mehr getrackt worden sind. Und ja, das ist dann
was. Aber gerade die Frage, ob die Ziele über die Ansichten gleich sind, ist ja auch eine Frage, welches Ziel die verschiedenen Ansichten haben.
Ja, das stimmt. Aber trotzdem habe ich häufig dann gesehen, dass zum Beispiel gerade globale Ziele einfach nicht mit rübergezogen haben, einfach vergessen. Und ist dann ärgerlich, weil Ziele halt immer nur erst dann anfangen zu zählen in dem Moment, wenn sie eingerichtet worden sind. Aber du hast vollkommen recht, es gibt natürlich manchmal einfach eine Ansicht, wo ich ein anderes Ziel tracken will oder ich gerade die Ansicht nur deswegen erstellt habe. Aber ich schreibe es halt immer nochmal auf, um dann nachher bei dem Kunden nachzufragen,
ist das
passt
gewollt?
Das eigentlich?
Ja.
Genau. Ist das gewollt oder ist das Zufall oder ein, sage ich mal, wie es dann immer so schön heißt, historisch gewachsen. Genau. Das Gleiche, also geht dann in eine ähnliche Richtung, sind halt dann die E-Commerce-Einstellungen. Also sind E-Commerce-Einstellungen aktiv und ist zum Beispiel Enhanced E-Commerce dann auf allen Schichten aktiv oder auf allen Ansichten, weil das manchmal auch vergessen worden ist. Dann wurde es bei der Produktiven eingerichtet, aber bei den Zweien, wo man nicht so häufig reinguckt, halt nicht. Ist dann auch ärgerlich, weil ich dann halt ja die Enhanced E-Commerce Reports nur für diese eine Ansicht habe und für die anderen nicht. Hast du noch was anderes, wo du bei den E-Commerce-Einstellungen guckst? Guckst du viel auf diesen Checkout-Funnel, wenn Enhanced E-Commerce da ist?
Also ich gucke ihn mir auf jeden Fall an, aber ich muss sagen, tatsächlich habe ich, also ist jetzt nicht in meiner Checkliste dabei, zu checken, ob das in allen Ansichten irgendwie identisch ist. Könnte man auf jeden Fall mal mit aufnehmen.
Was mir gerade noch einfällt hinsichtlich Aufnehmen, weil ich es nämlich auch gar nicht so häufig überprüfe und ich habe tatsächlich schon Accounts gehabt, wo es so ist, wo Enhanced E-Commerce angemarkert, also aktiviert worden ist, aber es ist gar kein Enhanced E-Commerce.
Ja, das stimmt, das passiert ja Oft. Das ist so, oh ja, guck mal, hier kann man einen Haken setzen, ja. Klick, oh, es passiert gar nichts.
Genau.
Ja.
Stimmt, wo ist jetzt das Enhanced? Genau, also richtig, es reicht nicht, Enhanced E-Commerce einfach zu aktivieren. Ihr müsst schon noch einiges beim Tracking einbauen. Und das ist tatsächlich auch so, ja, das erwähnt, kommt jetzt wieder für mich ganz gut hoch, weil wir auf jeden Fall nochmal eine Episode zum Enhanced E-Commerce machen sollten. Enhanced E-Commerce aufsetzen ist auch jetzt nichts, was man mal kurz am Nachmittag erledigt. Das ist schon, ja. Da leben wir als Consultants ganz gut davon, von Enhanced E-Commerce Setups. Weil es auch wirklich, ne, also es ist jetzt nichts, es ist, sag ich mal, es ist keine Raketenwissenschaft, aber es ist schon ein sehr erweitertes Setup, wie das Wort Enhanced ja auch so schön sagt. Und da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen zu schauen, was man da alles tracken kann und wie man es trackt.
Genau, wie man es definiert, was überhaupt notwendig ist, was sinnvoll ist. Ja.
Gut, was haben wir noch auf der Ansichtsebene?
Dann haben wir noch das Tracking der internen Suche. Also, dass man sich anschauen kann, wenn die Webseite eine interne Suche hat, dass man das Tracking auch aktiviert. Das ist tatsächlich was, was echt einfach geht. Also, man muss da nur einen Haken setzen und Google Analytics sagen, an welchem Parameter die der Query-Parameter der internen Suche erkannt wird und fertig.
Genau, das ist echt schnell gemacht und ist wirklich ein sehr hilfreicher Report.
Genau. Danach kommt noch ein Punkt, der wichtig ist, aber etwas nervig. Die ja. URL-Parameter. Genau, also viele Websites, gerade Shops, haben eine Menge URL-Parameter in ihren URLs, weil halt die Website-Navigation, Filter, also solche Einstellungen darüber funktionieren. Und die will man ausschließen, weil man natürlich eine in seinem Report die Daten zu einer URL sehen möchte und nicht die Daten zu einer URL plus Parameter 1, dieselbe URL plus Parameter 2 und so weiter. Also das macht einfach, erzeugt einfach unendlich viele URLs, die gar nicht unique sind von dem, was der Nutzer auf dieser URL gesehen hat oder nicht unbedingt unique sind. Genau, und das möchte man ausschließen und das macht man auch auf der Datenansichtsebene. Genau, dafür muss man in die URLs halt reingehen und schauen, okay, welche Parameter gibt es alles, die raussuchen und in der Datenansicht hinterlegen. Und das kann halt eine relativ nervige Angelegenheit sein, wenn es sehr viele Parameter gibt.
Ja, das stimmt. Und ist auch was, jeder, der jetzt sagt, oh mein Gott, aber das ist doch so wichtig für mich, ich will doch wissen, welche Filter da getrackt werden. Also ich sag mal so, natürlich gibt es unterschiedliche Philosophien, wie man das Ganze machen kann. Man kann das natürlich auch trotzdem, sage ich mal, einfach ignorieren und die URL-Parameter alle mittracken und nachher über, sage ich mal, Filter in den Berichten sich dann die Gesamtzahl ermitteln. Normalerweise eigentlich der schönste Weg ist, wenn ich sage, okay, welche Filter sind für mich wichtig, also welche URL-Parameter und diese Werte dann beispielsweise in eine benutzerdefinierte Dimension schreibe. Und danach dann einfach die URL-Parameter ausschließe. Das heißt, dann habe ich eine sehr saubere Trennung. Das heißt, auf Seitenebene habe ich dann einfach die ganzen ursprünglichen Seiten und die wichtigen Parameter stehen in den benutzerdefinierten Dimensionen drin. Und damit habe ich alles, aber das Setup ist relativ sauber und überschaubar.
Genau, oder man kann natürlich auch sagen, je nachdem, welche Information als URL-Parameter übergeben wird, dass man das als Interaktionsevent trackt. Zu gucken, okay, wann hat er welches Event gefeuert und das sich so anzuschauen, als das dann halt in der URL mitzunehmen.
Also da gibt es unterschiedliche Ansätze, aber es macht schon durchaus Sinn, ein bisschen mit den URL-Parametern aufzuräumen, weil ansonsten wird gerade so, sagen wir jetzt mal, eine Listenseite, die extrem viele Filtereinstellungen hat, wenn man einfach nur wissen will, okay, wie viele Leute nutzen denn eigentlich die Listenseite an sich, also für die Kategorie XY, ist es dann halt echt immer mühsam, sich dann alle Filter in so einem Report zurechtzulegen, damit man dann ja die Gesamtzahl irgendwie bekommt. Genau, so, dann stimmt letzter Punkt noch, gibt's benutzerdefinierte Kanalgruppierungen. Ich weiß gar nicht, da guckst du wahrscheinlich auch einfach nur, ob es welche gibt oder nicht und steigst noch gar nicht so sehr ins Detail ein, oder? Weil da kann man sich auch sehr drin verlieren.
Nee, also auf jeden Fall. Also klar sieht man dann schon ein bisschen, wie detailliert wurde das definiert und wie sinnvoll. Also wurde dann zum Beispiel sowas wie SEO und Brand SEO voneinander getrennt oder Paid und Social Traffic irgendwie getrennt. Was natürlich schon eine wichtige Information ist, aber da gehe ich dann auch noch nicht so ins Detail, weil um eine benutzerdefinierte Kanalgruppierung zu verstehen und zu bewerten, muss man auf jeden Fall die Marketingaufstellung kennen und die verschiedenen Kanäle und die Ziele der Kanäle und die Prozesse im Marketingteam, um zu sehen, ob das sinnvoll ist, was da gemacht wurde.
Absolut, aber grundsätzlich vielleicht jetzt an alle ein Hinweis, wenn ihr noch keine benutzerdefinierte Kanalgruppierung habt, dann ist es auf jeden Fall was, wo ihr drüber nachdenken solltet, weil die Kanalgruppierung, die Google einem, sage ich mal, out of the box bringt, ist halt echt so eine Basic-Gruppierung, also die macht schon irgendwo Sinn, aber spiegelt halt doch selten Sachen wider und einfach so eine Unterscheidung, also gerade wenn ihr zum Beispiel Werbung über Facebook und so weiter macht, der Traffic, der über eure Werbeanzeigen kommt und der über, sag ich mal, organische Postings kommt, ist schon sehr unterschiedlich und normalerweise sollte man den in einer Kanaldefinition auf jeden Fall trennen. Ist was, machen wir in der Zukunft sicherlich nochmal eine Episode dazu, wie man eigentlich sich diesem Thema irgendwie annähert. Okay, dann sage ich mal, das war jetzt so die Ansichtsebene und dann kommt jetzt sozusagen die letzte Ebene, wo man einfach nochmal durch die Daten durchgeht und schaut, okay, gibt es jetzt, sage ich mal, in verschiedenen Reports, sieht man da Sachen, die auffällig sind, wo man sagen kann, okay, das könnte ein Hinweis sein, dass beispielsweise irgendwas beim Tracking noch nicht optimal läuft. Bei mir ist tatsächlich der erste Report, und der ist ja auch schon häufiger genannt worden, der Referral Report, also die Website-Verweise. Und da gucke ich als erstes eigentlich immer, das ist natürlich was, das kann ich nur gucken, wenn ich den Account schon ein bisschen besser kenne. Aber wo ich halt schaue, ist, tauchen jetzt beispielsweise Referrer-Quellen auf, die eigentlich UTM-Parameter haben sollten. Also bestes Beispiel, sehe ich extrem viel Facebook da drin, dann ist es für mich ein Zeichen, dass da wieder mal die UTM-Parameter scheinbar vergessen worden sind. Also Facebook wird vielleicht trotzdem immer noch auftauchen, weil natürlich auch andere Leute Postings von mir auf Facebook posten können und die machen natürlich keine UTM-Parameter dran, wenn sie nicht nett sind. Ich mache das tatsächlich manchmal, wenn ich Sachen poste. Aber das kann natürlich immer, sage ich mal, organischen Facebook-Traffic geben, der dann da auftauchen kann. Aber gerade wenn ich jetzt ein Facebook da sehr dominant ist, dann ist es einfach nochmal ein Zeichen, dass ich mit meiner Social-Media-Abteilung sprechen sollte, ob denn immer noch die UTM-Parameter sauber reingepackt werden.
Genau, also die Frage ist hier praktisch, tauchen Daten im Referrer oder als Referrer auf, die eigentlich in einem Marketingkanal auftauchen sollten?
Genau, richtig. Und natürlich das, was wir ja schon angesprochen haben, tauchen jetzt halt solche Sachen auf, wie beispielsweise PayPal oder andere Services, die ich vielleicht einsetze, wo Nutzer gegebenenfalls hingeleitet werden können. Das hatten wir ja schon bei dem Referrer-Ausschluss im Endeffekt erwähnt. Wenn das auftaucht, dann sollten die in der Einstellung halt noch ergänzt werden.
Genau, und dasselbe für die Suchmaschinen. Also wenn dort Richtig. Suchmaschinen auftauchen, dann sollte oder kann man die Suchmaschinen in der Suchmaschinenliste mit aufnehmen.
Vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis für alle die, sage ich mal jetzt beispielsweise PayPal in der Referrer-Liste gefunden haben und dann ausgeschlossen haben und dann trotzdem, keine Ahnung, über die nächsten 3, 4, 5, 6 Wochen immer noch Leute mit PayPal da drin sehen haben, nicht verzweifeln. Das können einfach Sessions sein von Leuten, die, sage ich mal, früher, als ihr noch nicht ausgeschlossen habt, also das Ausschließen ist auch so, es wird nicht rückwirkend gemacht, sondern es wird halt nur ab dem Zeitpunkt gemacht. Und das können immer noch Sessions von Leuten sein, die mal über PayPal, sage ich mal, vor dieser Einstellung abgeschlossen haben und die danach immer direkt auf die Seite gekommen sind und dementsprechend einfach noch keinen neuen Marketingkanal zugeordnet bekommen haben. Das heißt, so ein Restbestand kann sich auch noch über eine gewisse Zeit durchziehen, aber es sollte spürbar weniger werden.
Genau. Ja, der nächste Report wäre dann der Alle-Seiten-Report. Genau, und da kann man sich alle URLs anzeigen lassen und sieht, wie die URLs strukturiert sind. Also zum Beispiel gibt es dieselbe URL einmal mit dem Slash ganz am Ende oder nicht. Gibt es Parameter da drin? Welche Parameter gibt es?
Genau, also oder einfach zum Beispiel, also das einfach eine Suche nach dem Fragezeichen, das ist immer ganz ganz gut, um dann sich die ganzen Einträge mit URL-Parametern anzeigen zu lassen, weil dann da kann man ganz gut arbeiten, dann legt man sich beide Fenster nebeneinander, das heißt auf der einen Seite den Alle-Seiten-Report mit dem Filter Fragezeichen und auf der anderen Seite halt die Einstellung mit, welche Parameter man ausschließen möchte und dann kann man sich da ganz gut abarbeiten, was da alles noch eingetragen werden soll. Ansonsten, wo ich auch nochmal schaue, gibt's manchmal immer noch tatsächlich Seitenduplikate, also mit abschließendem Frontslash und ohne, was einfach passieren kann, wenn es da beispielsweise grundsätzlich ein Setup-Problem gibt. Das heißt, normalerweise richtet man eine Website so ein, dass weitergeleitet wird. Also man sagt, okay, möchte ich einen abschließenden Frontslash haben oder nicht? Und dann macht man halt Redirect-Filter, die halt, wenn jemand direkt auf die Seite kommt und vergisst halt den abschließenden Slash, dass dann halt auf die richtige mit abschließenden Slash umgeleitet wird. Wenn das nicht so ist, dann habe ich natürlich auch ein Analytics-Problem, weil ich halt beide Seiten als eigenständige Seiten tracke. Und ja, das macht es natürlich nachher in der Analyse ein bisschen schwierig, wenn ich ständig doppelte Einträge habe. Das heißt, da kann ich auch gucken und wenn es da ein Problem gibt, dann nochmal mit dem Website-Team sprechen. Genau, wo ich immer noch schaue, ist, ob Leute 404-Seiten tracken. Das mache ich halt auf zwei Arten. Das heißt, zum einen kann ich natürlich direkt auf der Seite eine 404 erzeugen, indem ich irgendeinen Quatsch oben eingebe in der URL und kann dann schauen, okay, wird irgendwas an Google Analytics geschickt oder nicht. Das ist die sicherste Variante. Und dann kann ich halt auch nochmal im Report gucken, okay, gibt's eine 404-Seiten-Report. Weil das doch tatsächlich was ist, was häufig vergessen wird. Einfach. Und es macht absolut Sinn, es zu tracken, weil ist was, wo ich einfach auch analysieren kann, okay, erhöhen sich zum Beispiel meine 404-Seiten.
Genau, was halt auch ganz gut funktioniert, ist, wenn man da zum Beispiel ein Event für feuert, wenn es eine 404-Seite gibt und dann kann man sich halt dann zum Beispiel benachrichtigen lassen, wenn diese Events auftauchen.
Ja, und im besten Fall kann man dann die Events auch noch mit der, sag ich mal, mit der ursprünglichen URL verbinden. Das heißt also, bevor der Redirect auf die 404 geht, dass ich dann auch wirklich sehen kann, okay, welche Seiten wurden denn eigentlich aufgerufen, aber nicht gefunden. Mhm. Genau. Ansonsten, ja, da schaue ich auch noch häufig Host-Names, also Host-Namen. Ich weiß, glaube ich, ob es auf Deutsch so heißt.
Ja.
Genau, der ist auch gar nicht, den muss man ein bisschen suchen. Den findet man über Links, also über die Nutzerdaten und dann, ich glaube, es ist das Netzwerk.
Genau, Netzwerk und dann kann man es oben, gibt es einen zweiten Reiter, ja. Netzwerk und dann kann man zu Hostname umschalten.
Richtig. Und da kann ich halt sehen, wo ist eigentlich überall mein Tracking-Code eingebaut und da kann ich zum Beispiel einmal checken, okay, habe ich jetzt signifikanten Traffic beispielsweise über Staging-Seiten? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt auf meiner Testseite, wo alle im Unternehmen irgendwie neue Features testen, die sollte ich eigentlich im besten Fall in meinem Tracking gesondert behandeln. Also beispielsweise eigentlich der charmanteste Weg ist beispielsweise, das in eine eigene Ansicht zu tracken. Das heißt, ich muss im Tracking-Code halt mitgeben, okay, hier, das ist gerade Test-Traffic und dann kann ich das halt über Filter in eine eigene Ansicht bringen, was mir dann wiederum hilft, diesen zum Beispiel besser zu analysieren, gerade wenn es darum geht, Analytics-Setups zu testen, macht das absolut Sinn. Und dieser Traffic sollte aber nicht in die normale Datenansicht einfließen. Und hier kann ich halt schauen, ob, sage ich mal, irgendeine Testdomain von mir mit viel Traffic auftaucht. Ansonsten kann ich halt schauen, ob beispielsweise mein Tracking-Code von jemandem fremd benutzt wird. Das ist jetzt vielleicht schon eher ein Sonderfall, kann aber vielleicht mal passieren. Gab es immer mal wieder, dass irgendwer meine Website per Iframe eingebunden hat und plötzlich laufe ich unter einer anderen Domain. Und ich sehe auch immer noch, wie zum Beispiel viele Leute Google Translate verwenden. Also ist manchmal auch eine interessante Einsicht, um zu sehen, okay, wie häufig wird Google Translate, weil ich werde halt im Hostname Report taucht dann zum Beispiel Google Translate als Domain auf, wo ich getrackt werde. Hast du da noch andere Fälle gehabt, die irgendwie seltsam waren?
Also ich muss sagen, ich gucke mir die Hostnames jetzt vor allem an, wenn es darum geht, so Spam-Filter und so weiter einzurichten, wie du schon gesagt hast. Aber ansonsten, also ehrlich gesagt, ist das jetzt in einem Audit, schaue ich mir den Traffic, schaue ich mir den das Report eigentlich nicht an, muss ich sagen. Okay. Sondern nur, wenn ich dann wirklich am Setup arbeite.
Ja, es ist auch wirklich nur eins. So 3 Sekunden kurz reingucken, sieht seltsam aus ja, oder nicht.
Das war's.
Okay, das bringt uns zu etwas anderem, was schon wichtig ist und das kam auch schon vor, weil über die Bounce Rate haben wir ja schon mal gesprochen. Und da, wie damals auch schon erwähnt, ist einfach was, dass ich gucke, wie ist global die Bounce Rate? Ist sie zu niedrig, also sagen wir kleiner als 10% oder ist sie zu hoch, also irgendwie größer als 90%? Oder kann ich halt, wenn ich zu mir im Verlauf angucke, irgendwelche seltsamen Sprünge sehen, dann ist das für mich zumindest mal, dass ich es notiere und dann nochmal genauer gucke, ob es irgendwelche Tracking-Probleme gibt.
Ja, das finde ich auf jeden Fall wichtig, weil gerade sowas kann dann ja darauf hinweisen, ob zum Beispiel Events falsch implementiert sind, die dann eine Nutzerinteraktion senden, ohne dass eine stattgefunden hat oder ohne dass wir eine tracken möchten.
Genau. Also gerade eine sehr niedrige Bounce Rate ist halt wirklich ein starkes Signal für ein Tracking-Problem. Und da macht es dann Sinn, nochmal richtig einzusteigen. Genau, das nächste ist auch schon eher so ein Sonderfall, aber habe ich tatsächlich jetzt häufiger, weil die Technologie sich einfach häufiger durchsetzt. Und zwar gucke ich einmal ganz kurz in den User Explorer rein. Also User Explorer ist ja, wo ich, sag mir, für eine Client-ID sehen kann, welche Interaktion der in einer Session oder in mehreren Sessions hatte. Und das wirklich auf Client-ID-Basis. Was ich da schaue, ist, ich gucke es mir meistens dann für einen Tag an und gucke halt, ob für Nutzer auffällig viele Sessions generiert werden. Und zwar der Hintergrund dahinter, und ich hatte gerade jetzt auch wieder den Fall, ist halt, wenn eine Website als Single-Page-Application umgesetzt wird, also wenn zum Beispiel Frameworks wie React oder Angular eingesetzt werden, wo de facto eigentlich das gesamte, also es gibt eigentlich keine richtigen Reloads mehr, also keine richtigen Page-Views mehr, sondern es wird alles virtuell über diese Frameworks ausgesteuert, dann muss ich beispielsweise auch beim ganzen Setup viel mit virtuellen Page-Views arbeiten. Das heißt, ich habe eigentlich ein ganz anderes Tracking-Setup. Und ein häufiges Problem ist da, dass der Referrer falsch, nicht richtig durchgeschleift wird oder überschrieben wird. Das, da jetzt ins Detail zu gehen, würde auch wieder zu lange Zeit dauern, aber häufig habe ich da dann ein Problem, dass ich mehrere Sessions erzeuge, obwohl ich eigentlich nur eine Session habe. Das heißt also beispielsweise, jemand kommt über Paid Search und wechselt dann, hat eine Interaktion auf der Seite und wechselt dann sofort in eine Session, neue Session, weil plötzlich die Herkunft Organic Search ist. Da gibt es auch eine Erklärung für. Wie gesagt, das würde zu lange dauern. Aber da kann ich halt schauen, okay, kann es gegebenenfalls so ein Single-Page-Application-Problem geben, weil ich einfach mehrfache Sessions erzeuge. Mhm. Kennst du das? Das ja, Single-Page-Application-Problem? Okay. Ja, ich glaube, es macht Sinn, dass wir vielleicht auch eine Episode machen, weil...
Sonst kommen wir zu tief in das Thema.
Ja, genau. Machen wir irgendwann anders mal, weil es wirklich was ist. Dadurch, dass die Technologie sich da in der, sag ich mal, geändert hat, dass es einfach mehrfach verwendet wird und dadurch ergeben sich einfach neue Tracking-Herausforderungen. Genau, sonst noch auch wieder eher Edge-Case, aber kommt schon mal vor, einfach nochmal in den AdWords-Report reingucken, ob ich, also wenn AdWords mit Analytics verbunden worden ist, schaue ich beispielsweise, ob die Klicks, die beispielsweise Kampagnen in AdWords erzeugen, die sehe ich dann ja in einem Report und ich kann ja gleich daneben sehen, wie viele Sessions haben die erzeugt. Und wenn das echt signifikant auseinanderliegt, dann kann es beispielsweise sein, dass ich ein Problem mit der GCL-ID habe, wenn ich Auto-Tagging verwende. Also, dass ich zum Beispiel Seiten habe, wo durch ein Redirect die GCL-ID nicht übergeben wird. Und dann ist natürlich so, in AdWords wird der Klick gezählt. Das heißt, da sehe ich das Ganze. Aber in Analytics kann das halt nicht mehr richtig zugeordnet werden, weil die GCL-ID im Redirect verloren geht. Und dann habe ich halt eine starke Abweichung zwischen Klicks und Session. Ich meine, eine normale Abweichung ist normal, weil einfach Klicks und Session zwei unterschiedliche Dinge sind. Aber wenn die halt signifikant hoch ist, also ich habe viel, viel weniger Sessions als Klicks, dann habe ich vielleicht ein GCL-Redirect-Problem.
Ja.
Wir haben jetzt fast nur noch so Sonderdinger. Die habe ich bei mir in der Checkliste halt immer mit drin. Aber genau, ich gucke halt immer noch mal ganz kurz bei den UTM, also bei den Kampagnen, ob es E-Mail-Kampagnen gibt, weil es eigentlich fast kein Web-Business gibt oder digitales Business gibt, was keine E-Mails versendet. Und das wäre jetzt noch mal so ein Qualitätszeichen, wo man halt noch mal darauf hinweisen kann, trackt ihr eigentlich eure E-Mail-Links richtig?
Genau.
Kann man zum Beispiel auch im Referrer ganz gut sehen. Also im Referrer-Report, wenn ich dann sowas wie mail.outlook.com habe und so weiter, das ist auch ein Zeichen, dass ich irgendwie bei meinen E-Mails nicht dran gedacht habe, UTM-Parameter dran zu hängen.
Ja.
Warte mal. Wie heißt das eigentlich auf Deutsch? Heißt das auch Annotation?
Ganz Vermerk.
Das heißt Vermerk. Okay. genau. Also genau. Vermerke finde ich einfach deswegen noch interessant. Also werden die genutzt oder nicht? Weil es auch immer ein ganz gutes Zeichen, wie qualitativ arbeitet eigentlich das Team mit Analytics, weil ein guter Analytics-Account hat natürlich Vermerke, wie zum Beispiel heute Promo-Code-Aktion gestartet oder gestern TV bei, weiß ich nicht, in der Tagesschau erwähnt oder so weiter. Mhm. Einfach als Hilfsmittel, um, sage ich mal, Anomalien im Traffic, in Analytics halt auch für zukünftige Generationen erklärbar zu machen. Weil schon jemand selbst vergisst spätestens nach 4 Wochen, wann man irgendwie oder warum man so einen Traffic Peak irgendwie hatte. Und es macht auf jeden Fall Sinn, damit mit Vermerken zu arbeiten, weil ich sehe die direkt an den Charts dran und kann halt damit auch für andere Nutzer es sehr leicht machen, zu verstehen, warum wird das genutzt. Und für mich ist es einfach bei so einem audited Zeichen, ja, wie intensiv arbeitet jemand eigentlich damit?
Ja. Aber trotzdem muss ich sagen, sehe ich das relativ selten. Also auch wenn es ein super, super einfaches Hilfsmittel ist,
ja,
nutzen das total wenige.
Absolut. Also es gibt nicht, ich kenne ein paar Accounts, da wird das sehr viel genutzt, das ist auch echt angenehm, aber eigentlich noch viel zu wenige. Weil jetzt natürlich, man muss immer wieder dran denken, ne? Man muss sich irgendwie in Erinnerung setzen und so weiter, das passiert halt nicht automatisch.
Genau.
Genau, dann vielleicht auch noch was eher so Richtung Qualität, und das gibt es gar nicht mehr so häufig, das war eigentlich noch vor ein paar Jahren eher häufiger der Fall, gibt es eigentlich ein Event-Tracking. Also ein Account ohne Event-Tracking ist irgendwie auch ein Zeichen dafür, okay, da wurde jetzt noch nicht richtig viel Zeit in Setup investiert, weil eigentlich es gibt immer Events, die sich lohnen zu tracken. Und ja.
Aber wobei da ist zum Beispiel auch super interessant zu sehen, wie gut sind die strukturiert. Also sind die zum Beispiel, das ist ein Interaktions-Event, das ist ein Conversion-Event, das ist zum Beispiel ein Tech-Event oder ein, wie sagt man, Fehler-Event, Usability und so weiter. Wie viele Gedanken haben sich diejenigen gemacht, die das Setup definiert haben?
Ja, und das ist auch wirklich häufig echt Kraut und Rüben. Also es ist, ja, man sieht auch manchmal ganz gut einfach an den Events, wie viele Personen haben an diesem Setup gearbeitet.
Wie historisch gewachsen ist dieses Setup?
Ja, und manchmal passiert sogar parallel, weil der eine nennt einfach Events so und der andere nennt die Events so und sehr, sehr schwierig.
Und auch da hat man wieder das Problem, wie einheitlich wurde die Implementierung gemacht? Gibt es vielleicht ein Event, was zwar genau so heißt, aber irgendwie groß-klein geschrieben, weiß der Kuckuck, und dann plötzlich verschiedene Events getrackt werden, die aber eigentlich dasselbe ausdrücken sollen?
Ja, stimmt. Oder manchmal auch einfach die ähnlichen Namen haben, wo man aber nicht mehr ganz genau weiß, ob das jetzt tatsächlich passiert oder nicht. Ist vielleicht auch nochmal eine Episode wert, wie gehe ich eigentlich mit Events um und vor allen Dingen, wie kann ich sie dann richtig angleichen, weil das ist auch super ärgerlich, also wie gehe ich eigentlich, wenn ich jetzt, selbst wenn ich so eine schlimme Eventstruktur habe, wie führe ich eine neue ein? Mhm. Dann muss ich ja auch irgendwie mit den historischen Sachen umgehen, also alles sehr, sehr hässlich, also ganz vorsichtig sein bei Eventdefinitionen. Kann man später nur aufwendig und mit viel Verlusten irgendwie anpassen.
Ja.
Ja. So, ich glaube, mein letzter Punkt ist einfach nur noch kurzer Sampling-Check. Das heißt, ich gucke einfach im Account, gibt es irgendwie ein akutes Sampling-Problem oder nicht. Das heißt, ich gucke mir ein paar Standard-Reports an, mache ein paar Filter und dann gucke ich halt, ab wann setzt Sampling ein. Ich meine, beim Volumen kann man schon schnell sich eine Idee bekommen. Also wenn ein hohes Volumen ist, ist es wahrscheinlich, dass es Sampling-Probleme gibt. Aber ich checke einfach nur mal ganz kurz mit ein paar Querchecks, ob es ein Sampling-Problem gibt oder nicht. Weil das ist tatsächlich was sich viele nicht bewusst machen. Und es hilft schon zu wissen, okay, wie gesampled sind meine Daten. Wer wissen will, warum, einfach in die Sampling-Folge die wir, ich glaube, Episode 4 oder so, 4 oder 5 war es, wo wir das Thema ausführlich behandelt haben.
Genau, das war's. Die Liste ist zu Ende.
Das war's. Ja, 1 Stunde Audit-Liste. Für alle die jetzt nicht ständig den Podcast hören wollen, um alle Audit-Punkte nochmal zu haben, wir sind gerade dabei, an unserer Website zu arbeiten und die sollte auch, sag ich mal, in den nächsten Wochen verfügbar sein und da werden wir auch wirklich ausführliche Shownotes hinterlegen. Sag ich mal, das Problem ist halt, wir können es nicht immer in der Podcast-Folge hinterlegen, weil da ist einfach die Zeichenzahl begrenzt und wir haben schon häufiger den Fall gehabt, dass unsere Shownotes wesentlich länger waren als wir es tatsächlich an dem Podcast dranhängen werden. Dementsprechend werden wir jetzt endlich die Website für den Podcast soweit vorbereiten und da werden wir dann die ausführlichen Shownotes haben. Ansonsten, ich glaube, du hast die Shownotes immer noch auf deinem Blog
aber
drauf gehabt.
Ne? Wenn wir dann analytics-sprechstunde.de live genommen haben, werde ich die ganzen Shownotes auf die Podcast-Domain umziehen.
Genau, ansonsten könnt ihr sie momentan halt immer noch auf analyticsfreak.de, ich glaube, zusammengeschrieben, oder?
Genau.
Ja, könnt ihr die da sehen. Da könnt ihr auch die Folge nochmal nachhören und so weiter. Und es hat mich sehr gefreut. Ein Freund von mir hat letztens mir eine kurze Nachricht geschrieben, dass er sagt, ich sitze gerade an einer UTM-Struktur für die Leute und höre parallel euren Podcast dazu. Da habe ich gedacht, okay, ja, das ist sehr gut. Das passt in der Zusammenstellung. Ja, hat auch gleich noch an einem neuen Template für Google Sheets gearbeitet, damit er das noch ein bisschen besser machen kann als das Template, was wir damals empfohlen haben. Und ja, genau, dann bleibt uns eigentlich nur noch unsere übliche Verabschiedung zu machen, nämlich erst noch mit dem kurzen Hinweis, wenn ihr es noch nicht getan habt, denkt nochmal dran, uns eine Bewertung bei iTunes oder bei SoundCloud zu geben, weil es uns einfach hilft, den Podcast noch ein bisschen bekannter zu machen. Ansonsten, wenn ihr Freunde und Kollegen habt, die mit Stirnfalten vor Google Analytics oder anderen Analytics-Tools sitzen, denen einfach kurz den Podcast zu empfehlen, weil ich glaube, vielleicht können wir ein paar Stirnfalten glätten damit. Und natürlich, wenn ihr Fragen habt, die ihr gerne behandelt haben möchtet, schickt uns eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Genau, ansonsten, wenn ihr Feedback schreiben wollt und ihr wollt es nicht in der Bewertung schreiben, könnt ihr uns das natürlich auch direkt schicken.
Ganz genau.
Damit bleiben wir, müssen irgendwie noch einen besseren Rhythmus zur Verabschiedung finden. Das ist immer, der Übergang ist immer ziemlich hart. Mir ist auch noch keine richtig gute Idee gefallen, wie man das am besten machen kann. Deswegen sage ich jetzt von meiner Seite, ich wünsche jedem eine angenehme Woche und wir werden uns auf jeden Fall nächste Woche wiederhören mit einem neuen Thema. Ich muss unbedingt mal die ganzen Sätze, wenn ich nachher das Editing mache, wo ich immer sage, das könnten wir mal eine Episode zu machen, nochmal mit rausschreiben, weil sonst glaube ich
vergessen. Ja, ich hab das alles parallel mitgeschrieben. Ja, natürlich.
Echt? Sehr gut. Perfekt. Dann muss ich, glaube ich, mal besser in unsere Liste reingucken. Hast du die in die Liste reingeschrieben?
Ich schreibe die momentan immer auf ein Blatt Papier neben mir, aber ich übertrage sie direkt danach
offline. In unser Feed. Okay. Perfekt, sehr gut. Dann schaue ich mal, was wir vielleicht nächste Woche machen können. Wir haben noch ein paar Themenideen. Ich glaube, heute sind auch noch ein paar Themenideen aufgekommen. Dementsprechend mal sehen, was wir beim nächsten Mal machen. Wie gesagt, ich wünsche auf jeden Fall eine angenehme Woche und
genau,
tschüss
von mir
meiner
auch.
Seite.
Habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.